Die einen nennen ihn verrückt, die anderen auch. Ihm ist das egal, er sagt das ja auch über sich.
Man muss sagen, ich bin schon ein bisschen bekloppt, auf Deutsch gesagt. Ne?
Er trägt sein Herz am rechten Fleck und auch auf der Zunge. Michael Ilchmann, den fast alle nur Charlie nennen, aus dem oberbergischen Wipperfürth, ist Schalke 04. Sein Verein, der ihm alles bedeutet.
Schalke, sag mal, gibt mir auf jeden Fall ein gutes Cardiotraining, sag ich mal. Alle 14 Tage wird dein Herz- und Kreislaufsystem aufs Übelste durchgeballert. Schalke ist schon ein Lebenselixier für mich. Schalke, man muss vorsichtig sein. Wir haben aber früher, wo es alles noch nicht so auf die Goldwaage gelegt wurde, die Worte, die man wählt, haben wir gesagt, Schalke ist eine Religion. Ne? Für mich trifft es das schon. Also Schalke ist schon mein Leben.
Sein Haus in Wipperfürth müsste eigentlich komplett von außen in Blau und Weiß erstrahlen, nicht bloß der Balkon.
Das ist für viele Menschen, die hier aus der Gegend kommen, ist das so eine Art, also wenn du nach Frillingsdorf musst, dann musst du in Niedergau links fahren, dann kommst du bei so einem bekloppten Schalker vorbei mit dem Balkon und dann ist nur noch 2 Kilometer, dann bist du bei mir.
Von innen gleicht das Haus nicht nur einem Museum, es ist ein Museum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das echte Museum auf Schalke mehr Ausstellungsstücke hat als Charlie. Er bewirbt sich für den Aufsichtsrat seines Vereins, schreibt ein Buch über sein Leben, pflegt eine enge Freundschaft zum Ehrenpräsidenten von Schalke und er selbst ist auch ein Kämpfer. So wie die legendären Eurofighter, die 1997 den größten Erfolg der Clubgeschichte schaffen, den Gewinn des damaligen UEFA-Pokals. Schalke ist schon oft hingefallen, böse hingefallen und steht doch immer wieder auf. So wie auch Charlie. Das ist seine Geschichte.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast.
Ich bin Basti Wirz und treffe Charlie natürlich bei ihm zu Hause. Ich weiß vorher, dass er ein unglaublich großer Fan von Schalke ist. Vor 2 Jahren macht er sich nicht nur bei Schalke-Fans in ganz Deutschland einen Namen, als er eine Idee hat, wie der bisherige Trikotsponsor Gazprom wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine von der Brust der Trikots verschwindet, indem er das Logo des Trikotsponsors Gazprom grafisch in ein Gemeinsam mit eingebautem Förderturm, typisch für den Bergbau im Ruhrpott, verändert hat.
Sag mal, sind so 100-200 Leute, die jetzt damit kostenneutral, sag ich mal, ein schickes Schalke-Trikot und vor allen Dingen zeitloses Schalke-Trikot haben.
Was ich noch nicht weiß, bevor ich Charlies Haus betrete, was sich mir dort offenbart. Ich glaube, in dem offiziellen Schalke-Museum gelandet zu sein. An der Haustür werde ich begrüßt, im Dreierpack von Charlie, seiner Frau Monika und ihrem Hund Prinz.
Das ist der Basti.
Oh, moin. Hi.
Grüß dich.
Hey.
Wie macht es?
Hi.
Basti,
alles
grüß
gut.
Dich.
Hi.
Grüß
na?
Dich. Hi.
Ich komme rein. Hallo.
Oh, hallo. Jetzt aber.
Jetzt aber, ne? Hi.
Ne? Das hast du jetzt genug Tag gesagt.
Hast du ein schönes Trikot an?
Danke, Basti.
Eines von Hunderten, die er hat. Eine Sammlung an Trikots, die auch die deutsche Handballlegende aus Gummersbach beeindruckt, die Charlie bei einer Reha-Maßnahme kennenlernt.
Da habe ich jeden Tag beim Training ein anderes Schalke-Trikot angezogen. Jeden Tag 3 Monate lang. Ich habe mit Heiner Brandt trainiert in der Muckibude. Er privat und ich über Kasse. Und dann ist mir immer gesagt worden, man darf der Heiner Brandt nicht stören. Das war ein Profi-Sportler. Der wird nicht gern gestört beim Trainieren. Habe ihm auch fein dran gehalten. Habe ihm immer nur schönen guten Tag, Herr Brandt, gesagt. Und bin dann weiter meine Geräte. Und irgendwann so nach 2 Monaten merkte ich so, der war nur noch auf mich am Achten. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie scheint es hier rumzurobben hier wie sonst was. Der macht wahrscheinlich jede Übung falsch. Ja. Und dann kam irgendwann tatsächlich Heiner Brandt, wo ich am Rücken lag und sagte, na Junge, wie viele Schalke-Trikots hast du denn eigentlich? Und ich denke, die Stimme kennst du doch. Ne? Ich gucke so hoch ne? Und denke so, oh, der Herr Brandt, oh, hallo Herr Brandt. Ja, und dann sagt er, das ist ja fantastisch, wie viele Trikots sie haben. Ne? Und dann sage ich, ja, sag ich, sind schon, die kommen jetzt alle mal zum Lüften raus, sage ich. Ne? Und dann hat er mich auch gefragt, warum das Trikot, das Schalke-Trikot, das ich heute anhab, grün ist. Das ist der Stadtteil Buhr, wo ich geboren wurde, geehrt wurde mit der Farbe. Es war das Grün der Linde von Buhr. Ja, und dann fand er das fantastisch und hat auch mit mir einen kurzen Plausch gehalten. Also quasi kam dann der Berg tatsächlich zum Propheten dann. Ne? Also ich durfte ihn nicht ansprechen, aber ich hatte ja nichts dagegen, wenn er mich angesprochen hat. Hat mich eher stolz gemacht.
Charlie, Monika und ich bewegen uns von der Haustür über den Flur in Richtung Esszimmer. Natürlich gefolgt von Prinz. Rechts davon geht das Schlafzimmer der beiden ab. Die Tür ist geöffnet. Mein erster Blick dort hinein ist ungläubig. Also ich glaube nicht, was ich sehe. Die Wand an der Kopfseite des Ehebetts ist ein einziges riesengroßes Schalke-Gemälde.
Ich bin Malermeister. Die meisten hier aus dem Bergischen oder gerade aus Wipperfürther Kürtner Raum kennen mich als Malermeister. Dann hat meine Frau mir irgendwann mal Schalke-Bettwäsche geschenkt, die meine Mama sich leider damals als Kind, also als ich Kind war, nicht leisten konnte. Und die sah in so einem Afrika-Look-Schlafzimmer nicht wirklich klasse aus, die Schalke-Bettwäsche. Das war so ein Eyecatcher. Ja, und dann hat meine Frau mir erlaubt, das Schlafzimmer ein bisschen auf Schalke zu stylen. Ja, ich glaube, das ist einigermaßen gut gelungen. Also selbst der Quatscher von Schalke, der Dirk Oberschulte-Beckmann, unser Stadionsprecher, war zum 1. Mai diesen Jahres hier. Und der war auf Deutsch gesagt geschockt. Der ist ins Bett quasi bewusstlos reingefallen.
Also hier steht, kennst du den Mythos vom Schalker Markt? Man sieht das Stadtwappen von Gelsenkirchen. Man sieht einen Förderturm, der auf einem Kohleberg steht. Unglaublich. Auch dir, Monika, ist dann ja von Anfang an klar gewesen, dass erst Schalke kommt und dann die Diebe.
Richtig, genau. Also den habe ich kennengelernt mit Schalke und den lebe ich heute noch nach wie vor, blau und weiß. Und wenn morgens der Wecker geht, dann geht auch das Lied, steh auf, wenn du Schalker bist. Dann muss ich aufstehen und das Lied singen. Steh auf, wenn du Schalker bist.
Man muss wirklich den Mann wirklich sehr, sehr lieb haben, um das alles mitzumachen. Also wenn ich Bilder von diesem Schlafzimmer machen würde und den 100 Frauen im Bergischen zeigen würde, würden sich 99 scheiden lassen. Du nicht?
Nee, ich nicht, nee.
Monika und Charlie lernen sich vor fast 20 Jahren an Karneval kennen. Sie weiß sehr schnell, dass Charlie nicht nur ein leidenschaftlicher Schalke-Fan ist, sondern dass er Schalke liebt. Doch sie schockt das nicht.
Ich weiß nicht, wann du das erste Mal einen Teil der Sammlung, die ja über die Jahre sicherlich immer größer geworden ist, gesehen hast. Gab es da nicht einen Moment, wo du sagtest, okay, ich gehe vielleicht doch wieder rückwärts raus?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich wollte eigentlich, weil wir waren mal auf Schalke gewesen in dem Museum und da war da ein riesengroßes Bild gewesen mit 12 Jüngern, so mit Schalke-mäßig. Und da habe ich gesagt, boah, sei Schatz, das will ich haben, das will ich im Wohnzimmer hin tun, da drüber. Also wenn es nach mir ging, hätte ich noch ein bisschen mehr hiervon. Ne?
Charlie und seine Monika heiraten an einem 19. April, also einem 19.04., also 1904, dem Gründungsjahr von Schalke 04. Natürlich in Gelsenkirchen.
Ja, das war auch meine Idee gewesen. Also wenn wir schon heiraten, Gelsenkirchen, dann natürlich mit den Trikots. Ne? Ich hatte dann ein Trikot angehabt, ein schön blau-weißes. Ja, mein Schatz dann auch ein Schalke-Trikot an und unser Hund hat Schalke-Lätzchen an. So, und dann waren wir komplett gewesen. Und die Leute, die da waren, die haben ja auch geheiratet. Die Männer, die waren irgendwie was neidisch gewesen. Sie hätten am liebsten auch in blau und weiß geheiratet. Die Frauen waren ein bisschen komisch am Gucken gewesen. Ja, und unser Standesbeamter, der war auch super gewesen. Er hat auch so fußballmäßig geredet, sagte so, jetzt habt ihr die Halbzeit vorbei, ne, jetzt geht das los und so. Da wäre auch super gewesen. Also war echt top, ja.
Das Lustigste war morgens früh. Und zwar bin ich morgens früh in die Gelsenkirchener Innenstadt gegangen und bin zum Blumenladen gegangen und habe gesagt, im Trikot, ich hätte gerne einen Hochzeitsstrauß. Und dann sagte die Frau, wie jetzt? Ja, sage ich, ich heirate gleich in 2 Stunden, ich brauche noch einen schönen Strauß, am besten in blau-weiß. Und dann sagt die Frau, wie jetzt, verstehe ich nicht, sie haben noch ein Trikot an. Da sage ich, ja, wir heiraten ja im Trikot. Und dann war die den Strauß gebunden, die hat den auch wunderbar hinbekommen, wie man auf dem Foto sieht. Aber die war den ganzen Binden über mit dem Kopf am Schütteln. Die hat gesagt, da kommt so ein bekloppter Schalke und sagt, ein Strauß to go für die Hochzeit. Ne?
Was ich noch nicht weiß, das Schlafzimmer ist nur ein Raum von so vielen, die voller blau-weißer Erinnerung sind. Wir gehen die Treppe rauf in die erste Etage. Direkt vor seinem Arbeitszimmer steht die heute schon fast vergessene Vorgängerin der heutigen Meisterschale. Eine große Bronzestatue, die auf einem gewaltigen Sockel thront.
Das ist die Viktoria und die hat mir ein Freund selbst gemacht, weil mir die keiner besorgen konnte. Da stecken tatsächlich 1000 Arbeitsstunden drin. Ein Freund von mir hat mir die Viktoria hergestellt und ich habe die Sockeln dafür hergestellt. Mit den Pins habe ich die im Internet geschossen. Gemeinsam haben wir dann eine originale Meistertrophäe von 1903 bis 1944. Ja, also das Teil würde ich wahrscheinlich mitnehmen und wahrscheinlich würde die Vitrine, wo du jetzt eventuell drauf guckst, die würde auch mitkommen. Die passt ja auch in jedes Altenheimzimmer, sage ich jetzt mal.
Wir betreten einen weiteren Raum, der nur einen Namen verdient. Das größte, kleinste Schalke-Museum, wohl nicht nur bei uns im Bergischen.
So, jetzt betreten wir Heiligen Boden. Jetzt kommen wir in das Büro schlechthin rein.
Wahnsinn. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll zu gucken. Also eigentlich müsste ich ja Eintritt zahlen, wenn ich hier hinkomme. Das ist ja unglaublich. Wow.
Ich lasse das erstmal auf dich wirken und du kannst mir gerne Fragen stellen dazu.
Genau die habe ich. Eine Menge Fragen zu allem, was ich sehe. Wimpel, Schals, sehr alte Sammel- und Stadionhefte. Ein großer Nachbau der Arena von Schalke.
Miniatur kann man nicht sagen. Also das ist schon ein großes Modell der Veltins-Arena. Viele Frauen, die nicht so sind wie meine Frau, würden ihre Männer mit dem Teil in die Garage verbannen. So groß ist das. Gib dir jetzt ein Teil in die Hand, und zwar ein 10 cm hohes Duplikat des DFB-Pokals. Und zwar ist der schon krumm, weil der Asa hat den ja mal fallen lassen. Der Rudi hat den angerempelt, der Asa ließ ihn fallen, keiner war schuld. Und die Miniaturen, die gab es dann im Internet zu kaufen, bei einer Firma vom Weißwurst Äquator. Und da muss ich sagen, da habe ich die gefragt, ob die noch einen haben, der so ein bisschen schlecht gelungen ist. Den würde ich im Schraubstock einspannen und so lang krumm biegen, bis der so aussieht wie
super.
Der
damals. Ich weiß noch, es war damals ein großer Skandal, dass nämlich auch der Hersteller des Pokals sagte, ich möchte nie wieder, dass Schalke einen Pokal bekommt. Der war so sauer, dass das Ding kaputt gegangen. Boah, der ist aber schwer.
Der ist schwer, das ist Vollmaterial, aus welchem Material auch immer. Die sind wirklich mit Strasssteinen besetzt. Da habe ich die Meisterschale von 58. Dann habe ich die DFB-Pokale in der richtigen Anzahl, bis jetzt 5. Dann habe ich den UEFA-Cup in der richtigen Anzahl in den verschiedenen Größen. Ich nenne es mal vom Schlüsselanhänger bis 15 cm Größe, wo es auch eine tolle Geschichte zu gibt. Genau diesen Pokal habe ich in 10 cm Größe unserem Ehrenpräsident Gerd Rebesch zum 80. geschenkt, der mich, glaube ich, mag und der mich auch zum 80. in die Veltins-Arena eingeladen hat. Ich war einer von 500 geladenen Gästen. Wow. Oder ich glaube, sogar waren vielleicht auch nur 200 geladene Gäste. Ich wäre der Einzige, der nicht berühmt war. Und als das Buffet eröffnet hat, hat er sich bei seinem chinesischen Freund bedankt und bei seinem türkischen, die extra die weiten Anreisen hatte, und beim Herrn Ilçman, dass er ihm den UEFA-Pokal geschenkt hat. Also das war der Moment, wo ich auf einer Geburtstagsfeier weinen musste. Das war schon ein bisschen ergreifend.
Und überall unzählige Fotos von Charlie und auch seiner Monika mit ehemaligen Spielern, Trainern und Funktionären.
Den Klaus Fischer, den Abraham Schick, den Martin Max, wie man hier sieht, wie der Martin Max meine Frau Herz, das ist so toll. Oder ich habe noch Rudi Assauer 2 Jahre vor seinem Tod getroffen, habe ein tolles Foto gemacht, mit Abraham Schick gesprochen. Ich habe Abraham Schick wirklich mal live gefragt beim Grillabend, was er, Klaus Fischer und Stanley Buda heute kosten würden, wenn die noch mal auf dem Platz stehen. Da hat er gesagt, so viele Nullen, Kollege, kannst du gar nicht lesen, wie viel wir kosten würden, hat er gesagt. Also das war ein Highlight in meinem Leben.
Und so vieles mehr entdecke ich in dem Schalke-Museum in einem Zimmer. Wie etwa eine große Metalltafel mit den Spielern von damals, die 1997 sensationell den UEFA-Pokal gewinnen.
Die Eurofighter-Tafel, die ist entstanden in der Meisterschule zum Maler- und Lackierermeister. Da durften wir uns eine Gestaltung in der Übungszeit frei aussuchen. Und irgendwie ist mir nur ein Schalke-Emblem eingefallen. Und als wir dann den UEFA-Cup gewonnen haben, bin ich mit dieser Tafel nach Schalke und habe Huub Stevens gebeten, ob er mir Autogramme besorgt. Da er gedacht hätte, ich hätte nur ein Trikot mitgeschliffen, hat er mich erstmal ein bisschen angeknurrt. Und als er dann im Kofferraum diese Vergoldung gesehen hat, hat er sofort gesagt, dass er mir auf jeden Fall die Autogramme besorgt. Und Spieler wie Jens Lehmann und so weiter durften vor dem Training Autogramme schreiben. Die hatten gedacht an einen Scherz. Huub stand 10 Meter weiter und sagte, Jens, jetzt unterschreib schnell, wir müssen trainieren. Normal gab es da drauf eine Geldstrafe, wenn man vorm Training Autogramme gekritzelt hat.
Charlie hat zu jedem Stück die passende Geschichte parat, die er voller Freude und Begeisterung erzählt. Charlie hat, das merke ich sofort, ein riesengroßes Herz. Wer es ihm aber mit Absicht bricht, mehrmals, mit dem bricht er.
Mir sind hier und da viele Menschen ins Kreuz gesprungen mit Anlauf. Und da fehlt mir auch wirklich jegliche Fantasie, denen dann eine Absolution zu geben, ne? Und zu sagen, ja, kann ja mal passieren. Also wenn einer aktiv dir einen Knüppel hinten ins Kreuz reinrammt, dann tut's weh. Und meine Frau sagt immer, ich würde jedem Menschen noch die 1000. Chance geben. Aber ganz so einfach ist es nicht. Ich verteile Bonushefte in meinem Leben an meine Mitmenschen. Und je nach Sympathie kriegen die ein 1000er Bonusheft oder ein 500er oder ein 100er. Und die können die dann langsam abarbeiten. Aber es gibt auch Leute, die schmeißen die direkt in den imaginären Reißwolf, die Bonushefte. Und dann muss man auch schon mal mit einem ungehaltenen Charlie rechnen. Ne?
Sein eigenes Bonusheft verbraucht er dabei fast selbst. In der schwersten Zeit seines Lebens, die nichts mit seinem Verein zu tun hat.
Ich merkte auch langsam, wie so eine Erschöpfung und so ein Burnout und dann später eine heftige Depression erwuchs. Wer mich heute kennt, würde meinen, der kann gar keine Depression kriegen. Aber ich kann sagen, jeder Mensch kann eine kriegen. Und das sollte man ernst nehmen. Ne? Ich bin ja erst 2020 genau zum Lockdown wie ein Hefekuchen zusammengefallen. Aber ich habe schon 2015, 16, 17 so ganz leichte Tendenzen gemerkt. Das waren nur leichte Tendenzen. Die konnte man aber auch auf alles ableiten. Also wenn der Luftdruck draußen nicht stimmt und mein Auto hat eine Pfütze getroffen, sage ich, dann war das schon ein Drama, sage ich. Aber das hat sich halt nachher dann noch verselbstständigt.
Dennoch, Charlie, gehört da eine Menge Mut zu. Irgendwann zu sagen, so, es geht nicht mehr. Ich komme da nicht raus, auch nicht mit der Hilfe meiner Frau oder meiner Liebsten. Ich brauche jetzt Hilfe. Gab es da einen konkreten Anlass, wo du sagtest, so, bis hier noch nicht weiter, ich muss mir jetzt Hilfe holen?
Ja, sicher. Und zwar gab es dann einen Konflikt in einem Feld meines Lebens, wo ich jetzt nicht genau drauf eingehen möchte. Aber da bin ich dann nach Hause gefahren und habe irgendwann unterwegs so einen Heulkrampf gekriegt als 50-Jähriger, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr für gar nichts mehr. Als ich von der Arbeit zu Hause war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, wo ich hergefahren bin. Ich habe viele Wege von der Arbeit nach Hause und ich war auf einmal zu Hause im Flur und wusste eigentlich nicht, wie ich hingekommen bin. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das könnte jetzt gerade mal schief enden.
Wie war denn das für dich damals, Monika? Du kennst jetzt deinen Mann ja schon lange Zeit. Ich sag mal, hast dich sicherlich auch da rein oder in ihn verliebt, weil er so positiv bekloppt ist und generell positiv ist. Und dann ihn in so einer Zeit zu sehen, wo du merkst, der Akku geht immer weiter runter. Wie war das dann für dich als Partnerin?
Ich habe mit ihm gelitten. Ne? Ich habe dann versucht, was tut ihm gut, aber wenn das dann auch nichts mehr bringt, ne, dann ist es schon höchste Eisenbahn. Ne?
Wie schmerzhaft war das für dich zu sehen, dass du sagst, du kriegst ihn alleine nicht mehr raus, deinen, ich sag mal, alten Charlie?
Okay, dann gab es nur noch die Möglichkeit, dann ist er in eine Reha gekommen, eine psychosomatische Reha und das war auch gut gewesen. Da war er mal von allem draußen hier halt und ich habe ihm auch immer gut zugeredet, ne, mach dir keine Sorgen, ich krieg das hier alles gut hin und. Dann hat der andere Partner ja auch dann viel Kraft halt alles. Ne? Und das hat ihm dann auch nochmal ein bisschen dann Mut gemacht und das, wie gesagt, die Auszeit hat ihm gut getan und ganz ehrlich, jeder hat schon mal solche Phasen gehabt und man muss sich einfach dann ganz zum Schluss auch mal professionelle Hilfe holen, das tut einfach gut und einfach mal eine Auszeit sich einfach nehmen. Und der Partner, wenn der dafür kein Verständnis hat, ja, dann tut mir leid, so eine nette Partnerin. Ne?
Während mir Monika von dieser Zeit erzählt, sehe ich, wie der lebensfrohe Charlie, dessen Augen gefühlt permanent leuchten, seinen Kopf senkt, sehr still wird und sich seine Augen mit Flüssigkeit füllen. Charlie nimmt sich die dringende Auszeit. Er begibt sich in Therapie, öffnet sich, macht auch eine wochenlange Reha und kämpft sich mit professioneller Hilfe aus der Depression. Auch das ist Charlie, ein Kämpfer. Das muss ja schon sehr früh sein.
Direkt nach meiner Geburt ist meine Mama sich von ihrem Ehemann und unserem Erzeuger getrennt und ist quasi ganz alleine wie eine Migrationsfamilie nach Marienheide gezogen. Ne? Ohne finanziellen Background und ohne Anschluss. Aber irgendwas muss da vorgefallen sein, dass meine Mama mit 5 kleinen Kindern mehr oder weniger die Flucht ins Bergische angetreten hat. Ne?
Wie alt warst du damals?
Ich war frisch geboren.
Die Kindheit ist hart, mit 5 Kindern im Bergischen. Und Charlie muss früh lernen, sich durchzubeißen. Seit der Schule hat er Probleme wegen einer Rechtschreibschwäche. Und doch schafft er auch diese Zeit.
Tut mir leid, ich habe das Handicap Rechtschreibung, aber die Inhalte haben mir schon meine Aufsätze in der Schule gezeigt. Die waren flammrot, hatten aber immer vom Inhalt eine 1 oder eine 2. Und dadurch habe ich mich immer mit 2 blauen Augen auf die 4 gerettet in Deutsch. Ne? Rechtschreibung 6, Aufsatz 2 geteilt durch 2 war dann 4,0. Also war immer haarscharf. Sag mal, als Schalker bist du das Kämpfen gewohnt. Als Handwerker bist du auch das Kämpfen gewohnt. Als Schüler mit, sag mal, LRS oder ADHS, früher nicht diagnostiziert, wie wir schon gesagt haben, hast du auch immer das Gefühl gehabt, du musst eine Schippe drauflegen gegenüber den Jungs und Mädchen, denen vieles in Schoß fällt, vermeintlich in Schoß fällt. Also Kämpfen gehört immer zu meinem Leben.
In dem auch der Ehrenpräsident von Schalke 04 dazugehört. Denn dessen Name fällt sehr häufig in Charlies Erzählungen. Der von Gerd Rehberg.
Der ist ein wichtiger Mensch für dich, ne?
Sehr wichtig, warum? Ja. Weil er mich so angenommen hat, wie ich bin. Ne? Mit meinen Schwächen, mit meiner Schnüss, mit meinem nach vorne gehen, mit meinem auch schon mal zurückhaltend sein. weil er mir einfach eine Wertschätzung entgegenbringt für so einen derart berühmten Menschen. Er ist der Träger des Bundesverdienstkreuz, erster Klasse am Bande, Willy-Brandt-Medaille, Ehrenbürger Gelsenkirchen, Ehrenbürgermeister Gelsenkirchen, Ehrenpräsident Schalke 04, Ehrenmitglied Galatasaray Istanbul. Also im Endeffekt hat er auch unheimlich sich ins Zeug gelegt, mich bei anderen vorzustellen, zum Beispiel beim Vorstand. Weißt du, wenn ein Mensch so viel für dich tut, ohne was zu verlangen. Und guck mal, ich bin Handwerksmeister. Ne?
Aus Herr Rehberg und Herr Ilchmann ist mittlerweile ein Gerd und Michael geworden. Die beiden duzen sich. Gerd ist nicht der einzige Mann, der zu Charlie Michael sagt. Der andere, Charlies verstorbene Opa. Als es Charlie psychisch immer schlechter geht, beginnt quasi die Arbeit an seiner Biografie. Er weiß das damals aber noch nicht.
Das erste Kapitel gehörte meinem Opa. Mein Opa war genauso wichtig, natürlich vielleicht sogar wichtiger wie Gerd Rehberg, aber war halt mein Opa. Aber ich habe ihn auch nur bis zum 18. Lebensjahr gehabt und davon bestimmt 10 Jahre schwer krank. Ne? Der hat mir ganz wichtige Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben. Und zwar hat er mir gesagt, Michael, wenn du Ärger anfängst oder Stress anfängst, kriegst du mit mir richtig Ärger. Aber wenn du dich deine Haut nicht wehrst, kriegst du von mir noch viel mehr Ärger. Und das ist für mich so ein Lebensmotto, ne? Dass ich mich immer wieder daran zurückerinnert habe und wo der Burnout sozusagen langsam so, sagen wir mal, greifbar wurde, wo ich merkte, da passiert gerade was ein bisschen Unerklärliches, habe ich meinen Opa im Himmel quasi versucht zu kontaktieren. Ja, und im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, das war das erste Kapitel, taucht aber auch erst auf Seite, keine Ahnung, 200 auf. Dann habe ich vor der Zeit geschrieben, nach der Zeit, wie wir hier ins Bergische gekommen sind. Und dass das mal ein Buch wird, ist erst vor 2 Jahren passiert, nachdem ich 120, 140 DIN A4 Seiten am Computer geschrieben, kleinste Schriftgröße so ungefähr, dann wusste ich schon, das ist viel Futter. Ich habe es erstmal für mich geschrieben. Erstmal war es für mich so eine Art Therapie oder so eine Art Lebensleitfaden. Ja, und im Endeffekt sollte es nie ein Buch werden. Und jetzt ist es ein Buch mit 404 Seiten für 1904 geworden. Ich wollte es unbedingt unter 20 haben, weil ich unberühmt bin, weil ich unbekannt bin und weil ich gesagt habe, sonst kauft es keiner. Und dann schwirrte immer im Kopf irgendwas mit 04. Und dann haben wir auch direkt gesagt 1904. Und dann musste ich dem Verlag als Entschädigung 4.000 Euro überweisen, um den Kaufpreis zu reduzieren. Weil die gesagt haben, Herr Ilchmann, Sie grätschen auch uns in unseren Gewinn rein damit. Ne? Da müssen Sie sich finanziell beteiligen. Im Endeffekt ist das viel Geld, aber ich habe alle meine Freunde gebeten, denen ich gerne eins schenken würde. Ich habe es für die ganze Welt auf 1904 runter reduzieren lassen. Also muss es jetzt leider auch jeder kaufen.
Und sein Buch kaufen nicht nur Freunde. Charlie wird eingeladen von verschiedenen Schalke-Fanclubs, um dort sein Buch vorzustellen und auch um daraus zu lesen. Trotz seiner Rechtschreib- und Leseschwäche macht er das, weil er eben ein Kämpfer ist mit einem riesengroßen Herzen.
Also Schalker zu sein, wo wir Zweiter oder UEFA-Cup-Sieger, da waren wir alle Schalker, aber ich bin eigentlich noch fast lieber Schalker. Wenn es schlecht läuft, dann stelle ich mich in den Wind und auch zur Not in den Hagel mit Tennisbällen.
Ein echter Schalker. Charlie Ilchmann aus dem oberbergischen Wipperfürth. Ich bin Basti Wirz und nehme euch in der nächsten Folge mit an einen ganz besonderen Ort hier bei uns im Bergischen. Ich treffe mich in den Gärten der Bestattung in Bergisch Gladbach mit Martin Hardenacke.
Ich habe keine Angst davor. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass ich mir vorstelle, wenn es bei mir soweit ist, dass ich dann irgendwann vor meinem Schöpfer stehe und er mir die Frage stellen wird, na Martin, was hast du draus gemacht? Und da will ich eine anständige Antwort drauf haben.
Und keine Sorge, wir sprechen vor allen Dingen viel über das Leben, aber eben auch über den Tod. Denn Martin findet als Trauerbegleiter hier recht spät in seinem Leben seine wahre Berufung und betritt die wohl wichtigste Bühne seines Lebens. Das hört ihr in der nächsten Folge.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf radioberg.de.